NDR Info. Themen des Tages.
Der Sommer ist zurück. Wir haben es gerade im Wetter gehört und damit leider auch die Waldbrandgefahr. Und das, obwohl es im Juli doch hier bei uns im Norden so viel geregnet hat. Besser gesagt geschüttet. Warum das so ist, das klären wir hier. Außerdem grummelt es in Berlin weiter nach der Kanzlerentscheidung, Rüstungsexporte nach Israel einzuschränken. Wir beginnen aber mit einem Thema, das uns hier auch schon gestern beschäftigt hat in den Themen des Tages. Heute mit Janine Albrecht. Schönen guten Tag. Und zwar mit dem anstehenden Gespräch von Trump und Putin in Alaska Ende der Woche. Davor versucht Deutschland, die EU noch einmal Druck aufzubauen. Und damit sind wir auch in Berlin, denn Kanzler Merz hat zu einer Videokonferenz geladen. Mit US-Präsident Trump, Ukraines Präsident Zelensky und anderen europäischen Regierungschefs. Und auch NATO-Generalsekretär Rutte soll dabei sein. Und ich habe unsere Korrespondentin Christina Nagel aus unserem Hauptstadtstudio gefragt, ob das jetzt ein weiterer Versuch ist, abzuwenden, dass Trump und Putin über die Köpfe der Ukraine, der EU hinweg Absprachen treffen könnten.
Ein weiterer Versuch und vor allen Dingen ein sehr wichtiger Versuch, weil je näher man jetzt an diesem Gipfeltreffen heran ist, umso wichtiger ist es, glaube ich, nochmal dem US-Präsidenten die europäisch-ukrainische Position nahezubringen, es in seinen Kopf einzupflanzen, worum es da eigentlich geht. Und das wissen alle, die sich schon mal mit ihm beschäftigt haben, und dazu zählen alle die, die an dieser Konferenz teilnehmen werden, dass sie genau wissen, man muss da ein paar Knöpfe drücken, um ihn wieder auf die Seite zu ziehen und um dem etwas entgegenzusetzen, was Putin in die Waagschale werfen wird. Und der hat ein sehr gutes Gefühl in der Vergangenheit gehabt, wie er Trump um den Finger wickeln kann, wie er bei Trump wirklich weiterkommen kann, ihm Zugeständnisse entlocken kann. Und dem will man jetzt was entgegensetzen, und das ist das Ziel morgen.
Vom Regierungssprecher, da hieß es zu dem Treffen morgen, es solle als Vorbereitung möglicher Friedensverhandlungen dienen. Aber geht es da nicht vielmehr darum, sich Gehör zu verschaffen, um dann, wie Sie es ja auch gerade schon geschildert haben, Trump auf seine Seite zu holen und eben den Druck auf Putin dann zu erhöhen, auszuüben, bevor die beiden dann am Freitag miteinander reden?
Ja, ich glaube, das ist genau dieser Punkt. Also die Abfolge ist natürlich, irgendwann will man schon auch Verhandlungen haben, auch Friedensverhandlungen haben. Also da ist dann der Punkt, der morgen mit Sicherheit immer wieder auch betont werden wird, dass man sagt, ja, wir stehen ja auch wie Donald Trump auf dem Punkt, dass es Verhandlungen geben muss, dass die Waffen schweigen müssen, dass wir endlich zu Friedensverhandlungen kommen. Nur der Weg dahin, das sind halt unterschiedliche Paar Schuhe. Und da will man, glaube ich, Trump nochmal sehr klar sagen, dass kein Deal da helfen kann, also Zugeständnisse, während Russland weiter angreift in der Ukraine, was ja zurzeit auch wieder passiert und auch sehr vehement passiert, sondern dass man sagt, umgekehrt wird ein Schuh raus, indem man jetzt mehr Druck auf Putin aufbaut, kommt der vielleicht irgendwann tatsächlich an diesen Verhandlungstisch. Dann kann man über eine Waffenruhe reden und dann kann man tatsächlich darüber reden, was wird denn verhandelt, was kann wer in die Waagschale werfen. Aber jetzt schon wieder Zugeständnisse zu machen, bevor irgendwas passiert ist, das halten die Europäer zu Recht für den falschen Weg.
Sie waren ja auch viele Jahre Korrespondentin in Moskau. Wie schätzen Sie das ein? Druck auf Präsident Putin ausüben, geht das überhaupt? Und wenn ja, dann auch wie?
Das geht schon, denke ich. Und ich glaube zum Beispiel, dass dieses Treffen, dieser Gipfel jetzt auch deshalb zustande gekommen ist, weil Donald Trump ja nochmal ein Ultimatum gestellt hat und gesagt hat, also wenn es jetzt keine Waffenruhe gibt, dann werde ich eben Sanktionen verhängen. Also die Amerikaner werden Sanktionen verhängen, und zwar Sekundärsanktionen, die eben auch China oder Indien treffen würden und über die man indirekt dann auch Russland treffen will, was den Ölhandel angeht, was aber auch Geschäfte zwischen diesen Ländern angeht. Und das scheint ja schon etwas bewirkt zu haben. Das Problem allerdings ist, dass es natürlich jetzt dieses Ultimatum erst einmal ausgehebelt hat, weil es dieses Treffen gibt und der amerikanische Präsident im Moment nicht unbedingt der Stimmung zu sein scheint, da wirklich Sanktionen gegen Russland verhängen zu wollen. Insofern glaube ich, dass es jetzt dann darum geht, am Freitag Schlimmeres zu verhindern. Und schlimmer wäre aus Sicht der Europäer und der Ukraine, wenn die beiden einen Deal über die Köpfe der Europäer und der Ukrainer vor allen Dingen hinweg machen würden.
Ja, und damit es eben nicht so schlimm kommt, wie Sie das gerade schildern, wird dann eben das Treffen morgen erstmal virtuell ja stattfinden. Wie wird eigentlich über diese Videokonferenz in Berlin gesprochen? Welche Erwartungen sind daran geknüpft?
Die Erwartungen sind gar nicht so wahnsinnig hoch. Es wird auch nicht sehr viel darüber gesprochen, weil alle genau wissen, es ist eigentlich sehr viel Spekulation dabei, weil niemand weiß, in welcher Stimmung Trump morgen mit dabei sein wird, in welcher Stimmung auch Vance sein wird, wenn er mit dabei sein wird, welche Rolle die beiden spielen werden. Es ist ein Versuch, tatsächlich Einfluss zu nehmen. Dieser Versuch wird sehr hoch geschätzt hier in Berlin, sowohl von Politikern als auch von Fachleuten, die alle sagen, dass Merz das gelungen ist, so eine Schalte nochmal hinzubekommen, wo die beiden mit dabei sind, wo auch der ukrainische Präsident sich nochmal direkt äußern kann, dass die also alle nochmal zusammenkommen. Das ist schon ein kleiner Coup, das zeigt, dass Friedrich Merz eben auch ein Draht zu Trump tatsächlich hat. Und das will man jetzt natürlich nutzen in der Hoffnung, etwas zu bewirken am Freitag, wohl wissend, dass am Freitag Trump vielleicht mit was ganz anderem rausgeht aus dem Gespräch mit Putin, als es sich dann alle wünschen würden, weil er gerade in dieser Stimmung ist und weil er das Gefühl hat, er kann da gerade einen sehr guten Deal machen.
Aus Berlin waren das Einschätzungen von unserer Korrespondentin dort, Christina Nagel. Und was von der Videokonferenz morgen zur Ukraine zu erwarten ist, das habe ich auch die grüne Bundestagsabgeordnete Luise Amtsberg gefragt.
Also zunächst einmal muss man sagen, dass es richtig ist, dass Merz versucht, auch sozusagen abseits dieser Geschehnisse, die am Wochenende dann in Alaska stattfinden werden, Einfluss zu nehmen auf die Verhandlungen, sich dort auch in aufstellt europäisch und versucht sozusagen deutlich zu machen, dass hier kein Diktatfrieden das Ergebnis dieser Verhandlungen zwischen Putin und Trump sein darf, sondern die Linie der Europäischen Union, der europäischen Staats- und Regierungschefs klar ist, nämlich dass bei diesen ganzen Verhandlungen vitale Sicherheitsinteressen der Ukraine, aber auch Europas berührt sind und deshalb keine Entscheidung über die Köpfe von Europa und der Ukraine passieren dürfen.
Was wäre das denn für eine Verabredung, die dann aus Ihrer Sicht auch gut sein könnte, auf die sich die Gesprächspartner dann morgen erstmal einigen sollen? Also was sollte US-Präsident Trump dann auf jeden Fall wiederum mit auf den Weg für sein Gespräch dann mit Russlands Präsident Putin in Alaska mitgegeben werden?
Naja, zunächst einmal muss klar sein, dass dort keine Entscheidungen getroffen werden. Wie schon bereits erwähnt, die Europäische Union, aber vor allen Dingen die Ukraine selbst sind es, die zu Lösungen kommen können. Es darf keine Entscheidung sozusagen zwischen Trump und Putin getroffen werden, die das nicht berücksichtigt. Und deshalb kann es nur ein Sondierungsgespräch sein, allerhöchstens. Mit der klaren Ansage natürlich von europäischer und ukrainischer Seite, das eint ja auch Europa und die Ukraine, dass die Sicherheitsinteressen groß sind, dass keine Entscheidung über deren Köpfe hinweg getroffen werden darf und dass vor allen Dingen klar ist, dass Grenzen nicht mit Gewalt verändert werden dürfen und dass das sozusagen die Grundlage ist, auf der man überhaupt erstmal beginnt, Gespräche zu führen. Alles, was darüber hinausgeht, ist in meinen Augen in keinster Form im Mandat von Donald Trump unzulässig.
Denken Sie denn, dass diese Videoschalte morgen in diesen ganzen Bemühungen, das sind ja viele Gespräche, die jetzt in den letzten Tagen geführt wurden, auch von europäischer Seite aus, um sich da eben auch Gehör zu verschaffen und eben, wie Sie es ja auch sagen, das nicht über die Köpfe der EU und vor allem auch nicht über den Kopf der Ukraine hinweg irgendwelche Entscheidungen getroffen werden. Denken Sie, dass da dieses Treffen, diese Videoschalte morgen ein wichtiger Punkt ist?
Also es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und ein Versuch, diese Dynamik, die dort entstanden ist, der auch ein Stück weit Einhalt zu gebieten. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Donald Trump hat angekündigt, mit schärfer, sozusagen mit höherem politischen Druck auf Wladimir Putin zu reagieren. Das Ergebnis dieses angekündigten hohen Drucks mit Ultimaten versehen und allem ist jetzt, dass Putin die USA reisen darf und den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika treffen darf. Also von Druck ist da nicht viel zu spüren. Das heißt, die Einzigen, die offenbar hier klarziehen können, dass die Ukraine angegriffen wurde und dass Russland jederzeit diesen Krieg beenden kann und zwar nicht in großen Gebietsabtreten. Das ist offenbar Europa und die Ukraine selbst. Ich weiß nicht, wie viel Verlässlichkeit da Wladimir Putin und Trump bei Gesprächen bringen können. Deshalb nochmal, es ist ganz, ganz wichtig, dass Europa, dass die Bundesregierung, dass die Ukraine jetzt ganz klar machen, dass über die Köpfe der Ukraine keine Lösung erreicht werden kann.
In der früheren Regierung, bei der Ampelkoalition, da waren Sie die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, haben sich da natürlich auch sehr viel mit der Ukraine, dem russischen Angriffskrieg, beschäftigt. Was ist aus Ihrer Ansicht nach absolut gar nicht verhandelbar?
Naja, also erst einmal ist ja jede Form von Angriff auf einen souveränen Staat ein Bruch mit dem Völkerrecht. Und deshalb ist sozusagen die Unterstützung Europas für die Ukraine auch unverhandelbar und die muss stehen. Wozu die Ukraine in Gesprächen bereit ist, das wird sich zeigen. Aber wie gesagt, das können nicht wir entscheiden, sondern das entscheidet die Ukraine. So ist das, wenn man einen souveränen Staat auch respektiert, alleine. Und wir als Europa müssen sie dabei unterstützen, verteidigungsfähig zu bleiben und vor allen Dingen ihr Staatsgebiet zu schützen. Das ist die Grundlage für jede Form von Verhandlungen. Und jede Form von Gebietsverschiebung durch Gewalt ist ein Bruch mit dem Völkerrecht. Das heißt, hier können wir natürlich nicht so nonchalant, wie wir das immer wieder hören. Hier wird ja teilweise sogar von Gebietstausch, wo man sich dann auch fragt, was soll hier eigentlich getauscht werden, ja, in einem Angriffskrieg gesprochen. Das sind natürlich alles Punkte, die so überhaupt nicht gehen. Die Ukraine ist ein souveräner Staat. Sie entscheidet, wie es weitergeht und Europa muss die Ukraine dabei unterstützen.
Soweit Luise Amtsberg von den Grünen. Und wie das im Völkerrecht genau geregelt ist, das erklärt uns jetzt Max Brauer aus der ARD-Rechtsredaktion.
Grundsätzlich ist es so, dass ein Staat einen Teil seines Gebiets aufgeben darf. Das muss aber auf jeden Fall freiwillig geschehen. Wenn Zwang im Spiel ist, ist das völkerrechtswidrig. Der gegenwärtige Krieg Russlands gegen die Ukraine ist natürlich im rechtlichen Sinn ein solcher Zwang, und zwar massiver militärischer Zwang. Außerdem sind einige Völkerrechtler der Meinung, dass auch die betroffene Bevölkerung einer Abspaltung zustimmen müsste. Russland sagt ja, die Menschen auf der Krim und in der Ost- und Südukraine wollten weg von der Ukraine und das sei auch durch ein wichtiges Völkerrechtsprinzip gedeckt, nämlich das sogenannte Selbstbestimmungsrecht der Völker. Dieses Recht bedeutet aber erst einmal Selbstbestimmung im Rahmen eines bestehenden Staates. Also zum Beispiel für die Menschen auf der Krim Selbstverwaltung und besonderer Schutz ihrer Kultur unter dem Dach der Ukraine. Nur wenn es heftige Menschenrechtsverletzungen durch den Mutterstaat gibt, darf sich ein Volk ganz abspalten. Solche Verletzungen durch die Ukraine gab es aber nicht. Nach der Annexion der Krim durch Russland 2014 und der anderen besetzten Gebiete 2022 nach dem russischen Angriff hat es ja Abstimmungen der Bevölkerungen dort über den Beitritt zu Russland gegeben. Die Abstimmungsergebnisse waren, dass die besetzten Gebiete nun zu Russland gehören sollten. Das waren aber nach Ansicht von Völkerrechtlern nur Scheinabstimmungen. Für ein rechtmäßiges Referendum gibt es nämlich Vorgaben. Die Bevölkerung muss frei und ohne Angst abstimmen können und es muss eine internationale Beobachtung geben. Das war aber 2014 und 2022 nicht der Fall. Russland hat die Abstimmungen kontrolliert und die internationalen Standards nicht erfüllt. Ganz wichtig ist auch, dass Trump und Putin nicht einfach so einen Deal machen dürfen, gewissermaßen über den Kopf der Ukraine hinweg. Solche Verträge zu Lasten Dritter sind nach dem Völkerrecht unzulässig. Im Völkerrecht sind nämlich alle Staaten grundsätzlich rechtlich gleich. Die USA und Russland dürfen nicht einfach über das Staatsgebiet der Ukraine bestimmen. Fazit: Die Krim und die besetzten Gebiete im Osten und Süden der Ukraine gehören völkerrechtlich klar zur Ukraine. Die Annexionen von 2014 und 2022 sind und bleiben ein Verstoß gegen das völkerrechtliche Gewaltverbot. Die UN-Generalversammlung hat die Scheinabstimmungen auch für ungültig erklärt und andere Staaten dürfen diese Annexionen auch nicht anerkennen. Und mit Blick auf einen möglichen Trump-Putin-Deal: Gebietsabtretungen der Ukraine sind nur möglich, wenn die vollkommen freiwillig sind, also nicht unter dem Druck der russischen Angriffe stehen.
Und jetzt zu einem Thema, das seit Tagen für Diskussionen sorgt, vor allem innerhalb der CDU und CSU. Die Entscheidung von Kanzler Merz, den Rüstungsexport nach Israel einzuschränken. Gestern haben wir hier in den Themen des Tages auch schon ausführlich darüber berichtet. Und da hat der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Achmetowitsch, betont, dass die SPD die Entscheidung des Kanzlers ausdrücklich begrüßt und Richtung Union den Appell gerichtet, sich hinter Merz zu stellen. Unser Korrespondent Philipp Eckstein zu der Frage, wo ist eigentlich der Chef der Unionsfraktion in dieser Debatte?
Man konnte den Eindruck gewinnen, Jens Spahn sei abgetaucht. Tagelang diskutierten Politikerinnen und Politiker von CDU und CSU den teilweisen Rüstungsexportstopp an Israel. Zu Wort meldeten sich vor allem Unionspolitiker, die die Entscheidung falsch finden und den Kanzler und die Öffentlichkeit das auch wissen ließen. Und Jens Spahn, der Fraktionsvorsitzende, der schwieg. Tagelang ließ die Debatte auch dann noch laufen, nachdem selbst der Kanzler am Sonntag im Interview mit der ARD versucht hatte, die Wogen zu glätten. Gestern Nachmittag dann veröffentlichte Spahn ein Videostatement auf mehreren Social-Media-Plattformen.
Das Existenzrecht und die Sicherheit Israels ist und bleibt deutsche Staatsräson.
stellt der Unionsfraktionschef darin klar. Zugleich erinnert Spahn an das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza. Dieses drohe sich durch die von Israel beschlossene Ausweitung der Kampfhandlungen auf Gaza-Stadt zu verschlimmern.
All dies hat den Bundeskanzler, hat die Bundesregierung in einer schwierigen Abwägung zu der vertretbaren Entscheidung bewogen, bis auf Weiteres die Lieferung von Waffen an Israel auszusetzen, die in Gaza zum Einsatz kommen können.
Spahn spricht von einer
vertretbaren Entscheidung.
Mehr Unterstützung erhält sein Bundeskanzler von ihm nicht. Vielmehr betont Spahn, man tue alles dafür, dass
Deutschland so bald wie möglich die Lieferung wieder aufnehmen kann.
Es ist der Versuch, die Debatte in seiner Fraktion zu beruhigen. Ähnlich äußerte sich auch der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion Steffen Bilger. Merz' Entscheidung müsse akzeptiert werden, sagte er RTL und NTV. Vertretbar, akzeptieren. Deutlich mehr Zustimmung erhält Kanzler Merz von seinem Außenminister Johann Wadephul.
Nee, natürlich bin ich als Außenminister in so eine Entscheidung eingebunden. Ich finde sie übrigens auch richtig, sie ist angemessen,
sagte er am Abend im ZDF. Und am Morgen beteuerte auch Norbert Röttgen, Vizechef der Unionsfraktion im Deutschlandfunk, die Entscheidung sei eine
nicht nur nachvollziehbare, sondern gebotene Gefahrenabwägung und Schlussfolgerung der Bundesregierung.
Unterstützung erhält Merz auch vom außenpolitischen Sprecher der Unionsfraktion Jürgen Hart. Er beteuert im Gespräch mit der ARD zudem, er glaube, dass der teilweise Rüstungsexportstopp die Beziehungen zu Israel nicht beschädigen werde.
Es wird keine nachhaltige, ernsthafte Belastung sein. Dafür sind die Signale, die wir von beiden, allen Seiten kommen, auch, meine ich, eindeutig. Wir werden natürlich immer an dieser Freundschaft zu Israel arbeiten müssen und daran müssen beide Seiten stetig arbeiten.
Die Debatte um die richtige Außenpolitik mit Blick auf Israel wird auch bei CDU und CSU weitergehen. Zumindest mit Blick auf die Fraktion wirkt es aber so, als kehre jetzt wieder etwas Ruhe ein, nachdem einige Druck abgelassen haben.
Temperaturen über 40 Grad. Die Hitzewelle in Südeuropa trifft gerade viele Länder dort. Auch Waldbrände gehören leider dazu. Unsere Korrespondenten schildern, wie es dort gerade aussieht. Und wir beginnen in Spanien. Dort ist im Norden von Madrid ein Mensch ums Leben gekommen, berichtet Marc Hoffmann.
Es handelt sich um einen 50-jährigen Mann, der gestern fast am gesamten Körper Verbrennungen erlitten hatte. Er wurde am Abend mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wo er in der Nacht verstarb. Eine weitere Person wurde infolge der Brände verletzt. Das Feuer nördlich der spanischen Hauptstadt Madrid ist nach Behördenangaben weiter aktiv. Einsatzkräfte äußerten sich zwar am Morgen zuversichtlich, die Flammen im Laufe des Tages in den Griff zu bekommen, allerdings könnten heftige Windböen die Arbeiten verkomplizieren. Auch im Süden Spaniens, in der Urlaubsregion bei Tarifa, sind Dutzende Löscheinheiten am Boden und in der Luft im Einsatz. Dort waren in der Sierra de la Plata in einem dichten Gebirgswald Feuer ausgebrochen. Diese konnten sich bis in die Nähe der Küste ausbreiten. Mehrere hundert Menschen dürfen weiterhin nicht zurück in ihre Häuser und Unterkünfte. Wie ein Vertreter der Regionalregierung Andalusiens erklärte, haben heftige Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 Stundenkilometern dazu geführt, dass sich die Flammen mit enormer Geschwindigkeit ausbreiten konnten.
Und auch in Griechenland sind Feuerwehrleute im Dauereinsatz. Astrid Halder aus Athen.
Es ist die gefährliche Kombination von stürmischem Wind, Trockenheit und Temperaturen um die 40 Grad. Sie ist dafür verantwortlich, dass immer wieder neue Brände aufflammen. Aktuell brennt es unter anderem auf der Urlaubsinsel Kefalonia und den Halbinseln Peloponnes und Chalkidiki. Auf der Insel Sakynthos haben die Helfer vorsorglich ein Hotel evakuiert. Nicht alle Feuer sind bisher unter Kontrolle. Und auch wo es nicht brennt, sind die Menschen angespannt. In vielen Regionen gilt die Warnstufe 4 von 5. Das bedeutet sehr hohes Risiko. Für einige Waldgebiete und Nationalparks gilt ein Fahrverbot. Außerdem haben die Behörden die Menschen dazu aufgerufen, vorsichtig zu sein und keine Glut zu entfachen. Zur Wochenmitte sollen die Temperaturen zurückgehen, doch es drohen weiterhin heftige Winde. Das Risiko für Brände bleibt weiterhin hoch.
In mehreren Balkanländern, da brennt es auch. Und dazu Jasper Ruppert.
In Albanien gab es insgesamt 50 Brandherde, 19 davon sind noch aktiv. Dabei ist ein älterer Mann in einem Bergdorf ums Leben gekommen. Über 1000 Feuerwehrleute und Soldaten sind im Einsatz gegen die Flammen. In der Touristenregion rund um den Nationalpark Blaues Auge bleibt die Lage extrem angespannt. Weiter im Landesinneren mussten einige Gemeinden evakuiert werden. In der Region Berat wurden die Bewohner eines Altenheims in Sicherheit gebracht. In Montenegro nannten die Behörden die zurückliegende Nacht dramatisch. Die Feuerwehr kämpft dort ebenfalls gegen mehrere Brandherde. Ein Soldat ist im Einsatz im Dorf Kutsche ums Leben gekommen, als ein Wassertank auf einem LKW umkippte. Ein weiterer Soldat wurde schwer verletzt. Zwar konnten dort einige Brände unter Kontrolle gebracht werden, wegen des starken Winds wollte die Feuerwehr aber keine Prognose abgeben. In Kroatien konnten die Behörden dagegen Entwarnung geben. Dort gab es einen Waldbrand nahe der Touristenhochburg Split, der allerdings unter Kontrolle gebracht wurde. Die Waldbrandgefahr am Balkan bleibt allerdings hoch. Mit Regen wird nicht gerechnet. Stattdessen erwarten manche Regionen in den nächsten Tagen Temperaturen von deutlich über 40 Grad.
Und die Türkei verzeichnet einen Dürrerekord, wie unser Korrespondent Uwe Lüb aus Istanbul berichtet.
Nach Angaben der Meteorologiebehörde des Landes sank die Niederschlagsmenge im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund 70%. Im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt waren es knapp 40% weniger. In der Region rund um das Marmara-Meer bei Istanbul war es im Juli so trocken wie seit 65 Jahren nicht mehr. Örtlich hat es hier überhaupt nicht geregnet. Die Trockenheit begünstigt die Ausbreitung von Waldbränden in der Türkei. Nach amtlichen Angaben haben Feuerwehren dieses Jahr schon rund 5000 Wald- und Buschbrände bekämpft. Die meisten seien schnell gelöscht worden. Einige haben sich jedoch ausgebreitet. Erst gestern sind bei Çanakkale im Nordwesten des Landes neue große Brände ausgebrochen. Am Morgen wurde noch gegen mehr als 40 Feuer im ganzen Land gekämpft.
Hitze und viele Waldbrände also im Süden Europas, aber auch hier bei uns im Norden, da könnte das bald wieder Thema sein. Warm ist es ja schon. In Hannover hatte heute die Feuerwehrunfallkasse Niedersachsen zu einem Pressetermin eingeladen. Auch der Präsident des Feuerwehrverbands war vor Ort. Und unsere Reporterin Christine Häfemeier ist auch hingegangen. Und dort hat sie erfahren, warum es möglich ist, dass kurz nach der doch kühlen und sehr regnerischen Zeit hier bei uns die Waldbrandgefahr in Niedersachsen jetzt schon wieder steigt.
Naja, kurz gesagt, der Regen, der war einfach noch nicht genug. Er hat den Waldböden nicht gereicht und ist nicht weit genug in die Böden eingedrungen. Wenn man die Humusschicht oben wegkratzt, dann ist es total trocken, heißt es von der Waldbrandzentrale. Jetzt kommen die heißen Tage mit richtig hohen Temperaturen und das trifft dann auf eine Vegetation, die teilweise schon total vertrocknet ist. Sprich, es gibt wirklich richtig viel brennbares Material.
Der Anlass heute für diesen Pressetermin, der war ja der Jahrestag des großen Feuers in der Südheide. 50 Jahre ist das jetzt her. Das war eine Katastrophe, bei der 6 Feuerwehrmänner damals gestorben sind. Viele andere wurden auch verletzt. Was hat man denn aus der Zeit damals gelernt, also seit Mitte der 70er Jahre?
Also ganz ausgeschlossen ist so eine Katastrophe auch heute noch nicht. Aber zum einen gibt es inzwischen 4 Spezialeinheiten in Niedersachsen, die sich wirklich nur auf das Thema Waldbrand spezialisiert haben. Zusätzlich werden viele Schulungen für die freiwilligen Feuerwehrkräfte angeboten. Und im Land sind auch verschiedene Waldbrandfahrzeuge verteilt, die selber Löschwasser mitführen. Und inzwischen werden an verschiedenen Orten, übrigens auch in der Heide, eigene Wasserentnahmestellen eingerichtet. Tiefbrunnen heißen die, damit im Ernstfall schnell Wasser zur Verfügung steht.
Ja, und auch das Equipment, das ist ja schon lange nicht mehr dasselbe, ne?
Ja, absolut. Das geht schon bei der Uniform los. Heute war ein Zeitzeuge dabei, der heute genau vor 50 Jahren wirklich schwerste Verbrennungen davon getragen hat. Einfach, weil er nur eine leichte Hose und ein leichtes Hemd getragen hat. Das ist heute natürlich ganz anders. Die Uniform, die schützt vor den Flammen und es gibt dicht abschließende Masken und Funkgeräte, über die schnell gewarnt werden kann. Heute gibt es auch digitale Waldbrandkarten für aktuelle Lagebilder. Es gibt Waldbrandlöschrucksäcke und Olaf Kapke, der Präsident vom Landesfeuerwehrverband Niedersachsen, der sagt auch, dass es bei modernen Feuerwehrautos eine Art Schutzberieselung gibt um die Mannschaftskabine.
So, dass eine Feuerwalze, die drüber läuft, zwar extreme Temperaturen im Innenbereich noch zulässt, wir reden da so zwischen 60 und 70 Grad, das ist heiß, aber sie würden da drin überleben können.
Ja, und damit das funktioniert, sind innen auch nochmal Atemschutzgeräte fest verbaut.
Am besten ist es ja, wenn es gar nicht erst brennt. Aber heute weiß man doch vermutlich auch schon mehr darüber, wie man Großbränden in der Natur auch vorbeugen kann, oder?
Ja klar, denn Vorbeugen ist ja einfach nur die Lage im Blick zu behalten. Es gibt insgesamt 17 Waldbrandüberwachungskameras im Land. Die werden über die Leitstelle in Lüneburg ab einer gewissen Waldbrandgefahrenstufe 24 Stunden lang überwacht und spezielle Flugzeuge behalten die Lage von oben im Blick. Prävention können aber auch wir alle betreiben, denn Waldbrände werden oft durch Kleinigkeiten ausgelöst. Die weggeworfene Kippe, achtlos entsorgte Grillkohle, Autos, die mit heiß gelaufenem Katalysator noch auf trockenem Gras parken. Also einfach alle ein bisschen sensibel dafür sein, wie wir uns in der Natur verhalten. Und natürlich ganz wichtig, wer auch immer nur das kleinste Feuer im Wald sieht, der sollte sofort die 112 anrufen, denn das kann ganz schnell ganz groß werden.
Soweit Informationen von unserer Reporterin Christine Hefemeyer aus Hannover. Und das waren die Themen des Tages.